Schnuck kaputt. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Unser Text für heute steht im Buch Jeremia. Das ist also im Alten Testament und es ist ein Text voller guter Nachrichten. Es geht um den Neustart nach einer Katastrophe. Nur haben wir mit Katastrophen und Neustart und so weiter im Moment sowieso unser Tun und denken an Corona. Und wenn man ins Kirchenjahr denkt, könnte man an Himmelfahrt denken. Das war auch so eine Katastrophe vorher. Und dann soll's losgehen und dann ist Jesus da und dann ist er wieder weg. Und dann sind alle ganz glücklich und gleichzeitig ganz traurig und ganz unsicher. Also, und wenn wir ganz zurückgehen in die Zeit von Jeremia, dann sind wir im Jahr 597 ungefähr oder 595 vielleicht. Da ist alles hin und alles vorbei. Und die oberen 10.000 sind schon weggeführt aus Jerusalem. Und ein paar Jahre später stehen die Babylonier schon wieder vor der Stadt. Der Tempel ist geplündert und jetzt kommen sie, um die ganze Stadt abzureißen. Der König ist schon weggebracht. Die Königssöhne sind beide ermordet worden. Es ist eine furchtbare Katastrophe. Es ist alles hin. Und es ist eine echte Krise. Das Wort Krise, viele wissen das vielleicht, kommt aus dem Griechischen von Krinomai oder Krino. Und es heißt trennen, scheiden. Da trennt sich was, da scheidet sich was in einer Krise. Vielleicht braucht es ja manchmal eine Krise, damit sich Dinge wirklich ändern können. Vielleicht brauchen wir ja so eine Corona-Krise, damit sich wirklich was ändert, damit mal was umschaltet. Jeremia ist ein ganz junger Mann, so erzählt das Buch Jeremia ganz am Anfang. Er ist ein großer Teenager, keine 20 Jahre alt. Und er hat einen Auftrag von Gott. Er soll die Leute ermahnen. Und soll den Leuten ins Gewissen reden. Und er guckt sich um in Jerusalem und die Zustände, die er sieht, sind wirklich furchtbar. Der ganze Glaube ist total veräußerlich. Der Tempel steht in großer Pracht da mit Pomp und Protz und Gold und Diamanten und unheimlich viel Schinderassabum und Zinnober wird da betrieben. Aber alles ist nur äußerlich. Vor dem Tempel steht eine große Sonnenscheibe zur Anbetung der Sonnenkönigin, hat man einfach dazugestellt zu Gottes Heiligtum. Und die Leute Gottes, die Priester, die Leviten, die das Sagen hatten, an denen die Menschen sich orientiert haben im Glauben, die haben nur den Herrschenden nach dem Mund geredet, hunderte Jahre lang. Haben gesagt, was sie hören wollten, haben das System mitgestützt. Sozial ist es furchtbar in Jerusalem. Man frisst sich gegenseitig, heißt es mal in einer der Kritiken. Und man hat ganz trügerische Sicherheiten gesucht. Die Leute haben Gott benutzt, nur um so weiterzumachen wie bisher. Wenn Gott geredet hat, auch durch den Propheten Jeremia, dann haben die Leute einfach auf Durchzug geschaltet, haben gesagt, lass den reden. Und dann kommt die Katastrophe, aber bevor sie kommt, wollen die Leute Jeremia loswerden und stecken ihn in eine Zisterne. Da ist so viel Schlamm drin, da steht er drin bis zur Hüfte. Und da soll er verrotten in diesem Loch. Und dann wird die Stadt erobert und Jeremia wird befreit. Und die ganzen Oberen werden weggeführt, habe ich schon gesagt. Und Jeremia bleibt mit ein paar einfachen Leuten zurück in der Stadt. Und dann schreibt er Briefe an die Leute, die dann gefangen in Babylon sitzen. Und er empfängt Gottes Wort für diese Menschen, die dort sitzen. Und in einem dieser Worte, da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägypten führte. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obwohl ich ihr Herr war, spricht der Herr. Gott fängt neu an. Das ist ein Thema, das sich durchzieht durch die ganze Bibel. Da kann man bei Noah anfangen, über Abraham, über David. Da kann man ins Neue Testament gehen und hat den verlorenen Sohn vor Augen und Zachäus und sogar den Verbrecher am Kreuz, der neben Jesus hängt. Und ganz am Ende, kurz bevor er selber stirbt, noch gesagt kriegt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute fängt Gott neu mit dir an. Mitten im absoluten Chaos, mitten im Gericht. Es ist ein Thema, das sich durchzieht durch die ganze Bibel. Gott fängt neu an. Gott ist ein Anfänger. Und wenn du nichts mitnimmst heute aus dem Gottesdienst als nur dieses Wort, Gott ist ein Anfänger, weil das so ärgerlich ist, wenn man Gott so nennt, aber deswegen wirst du es auch nicht vergessen. Und darum wirst du wissen, wenn du an diesen Gottesdienst denkst, Gott will mit mir anfangen. Heute früh, morgen früh, übermorgen früh, jeden Morgen neu. Gott ist ein Anfänger. Diese Mustergeschichte, die das Alte Testament, die das Buch Jeremia hier erzählt, ist eine Geschichte für uns, denn Gott fängt auch mit uns neu an. Und Jeremia erzählt davon, dass Umkehr, dass Neuanfang immer mit Umkehr anfängt. Du kannst nicht, wenn du immer weiterläufst, neu anfangen. Das geht nicht. Wenn die Richtung falsch ist, läufst du immer nur weiter weg vom Ziel. Es braucht Buße. Das Wort benutzt keiner mehr, ja? Die Busse, das gibt's vielleicht, ja? Da treffen sich die Jungs hier, die Coolen, treffen sich an der Busse. Oder an der Sekt, nein, das egal ist. Aber ihr, so. Also, die Buße heißt Metanoete, also aus dem Griechischen, und das heißt ein neues Denken. Du musst ein neues Denken haben. Jeremia benutzt dann ein Bild, ist ja Rhabarberzeit, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so auf Rhabarber beißt, ja? Ungekochten. Bisschen grün noch, ha, kennt ihr das? Hat man so stumpfe Zähne hinterher. Ah, ja, einige schütteln sich schon, merke ich, die kennen das. Hat man ja auch. Dieses Bild geht, das funktioniert genauso mit sauren Weintrauben, ja? Und dieses Bild benutzt Jeremia und sagt, bei euch in Israel gibt es ein Sprichwort. Die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder haben davon stumpfe Zähne gekriegt. Heißt, die Alten haben was verbockt und ich muss es ausbaden. Heißt aber auch, ich kann wunderbar die eigene Schuld und das eigene Versagen abwälzen auf die, die vor mir waren. Auf meine Eltern, auf meine Prägungen. Und Jeremia sagt, das soll vorbei sein. Denn wenn du Gott, wovon wir gleich hören, unmittelbar begegnest, dann musst du nicht mehr auslöffeln, was deine Vorgänger verbrochen haben, auch nicht, was sie an dir verbrochen haben. Dann darfst du frei und neu sein, weil das nicht mehr gilt, dass wenn die Väter saure Trauben essen, den Kindern davon die Zähne stumpf werden. Was für eine Botschaft. Jeremia sagt, wo du mit Gott lebst, da ist Freiheit von den alten Prägungen und den alten Bindungen. Ihr habt den Bund verlassen. Wir stellen uns das ja immer so vor, als würden wir mit Gott ein Bündnis schließen, ja? Gott da, wir hier, wir verhandeln ein bisschen und dann unterschreiben wir beide. Und das ist vielleicht auch modern und vielleicht kommt das auch besser an, möglicherweise. Vielleicht sind hinterher auch alle sauer auf mich, aber so ist das nicht. Sondern Gott sagt, das ist mein Bund, tritt ein. Da ist nicht verhandeln. Da ist nicht verhandeln, sondern da ist einwilligen, reingehen und sich beschenken lassen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Gott hat einen Plan jedenfalls, erzählt das Jeremia. Gott hat einen Plan, damals in Israel. Er hat auch Himmelfahrt einen Plan, bis im Besonderen mit diesen ganzen Fischern da seine Gemeinde zu gründen. Aber es hat ja irgendwie doch funktioniert. Und er hat auch einen Plan mit dir heute, wie es weitergeht nach der Krise. Vielleicht nach der Corona-Krise oder nach deiner Ehekrise oder nach deiner innerseelischen Krise, was auch immer du gerade erlebst und durchlebst und durchleidest. Es wird weitergehen. Aber wie? Da steht man ja da und sagt, na wie geht's denn weiter? Das ist schön, wie es weiter, es geht weiter, aber wie? Und es geht anders weiter als vorher, das steht fest. Es geht anders weiter als vorher, es geht anders weiter, als du es erwartet hast. Und du wirst eine andere Sicht auf Gott haben und du wirst eine andere Sicht auf dich selber haben. Das sagt Jeremia im nächsten Vers. So, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es einschreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Da ist sein Gebot, seine Weisung, sein Gesetz, übersetzt Luther. Und das hat man nicht mehr hinter den Ohren geschrieben und das hat man auch nicht mehr alle Zeit vor Augen. Das hat man nicht in Stein gemeißelt oder schwarz auf weiß zum Nachhause tragen, sondern das ist ins Herz geschrieben und in den Sinn. Und diese beiden Wörter Herz und Sinn sind im Hebräischen etwas, was den Willen und das Planen des Menschen beschreibt. Gott will sozusagen uns umprogrammieren. Wir sollen nicht sein Gesetz vor Augen haben und wieder ackern, das was irgendwie erwischen und erreichen, sondern er will uns umprogrammieren, sodass wir wollen, was er liebt. Das soll geschehen, dass dein Herz bei Gott ist, dass du willst, was Gott freut. Das Herz muss sich verändern beim Neustart. Nicht die Vergangenheit, die kann man nicht ändern. Aber dein Herz, das kannst du ändern. Deinen Willen. Ich will mal, weil heute Himmelfahrt vergangen ist und bald Pfingsten ist und weil wir so über die Frage mit der Kirche nochmal geredet haben. Ich denke das und das ist mir so aufs Herz gekommen beim Vorbereiten dieser Predigt. Das hat was mit unserer Kirche oder mit der Kirche überhaupt zu tun. Das ist ja auch so wie damals. So ein Heischen nach Bedeutung, irgendwie mitzumischen bei den Mächtigen, ja, bei den Fürsten und bei den Regierenden. Die Kirche wollte immer wer sein und wollte immer wichtig sein und dicke da sein. Aber der Neuanfang gelingt nur auch innerhalb der Kirche, die ja gerade ganz schön zittert. Ja, bis in die Tagesschau schaffen wir es hinein, dass möglicherweise die Kirchensteuern weniger werden durch die Corona-Krise. Auweia. Auweia. Wenn man Gottes Sache im Blick hat und nicht sich selbst, nur dann geschieht der Neuanfang. Und solange die Kirche ihn nicht sucht und auch wieder sucht und nur ihn und seine Sache, wird sie nur ängstlich da sitzen und irgendwie ihren Selbsterhalt machen wollen. Dass es uns ja noch gibt in ein paar Jahren. Ja? Jetzt könnten wir uns schön hinstellen und sagen, wir meckern mal schön über die Kirche. Ist schwierig. Mach's dir mal nicht so leicht, denn der Neuanfang der Kirche beginnt bei dir und mit dir und in dir. Und der letzte Vers, und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Erstens sagt Jeremia oder sagt Gottes Wort, es ist das Ende der Macht. Hier in dem neuen Bund gilt Geschwisterlichkeit. Da gibt es Brüder und Schwestern. Und deswegen, auch deswegen ist dieser Text im Neuen Testament so wichtig geworden. Hier gibt es Brüder und Schwestern. Und jeder und jede sind unmittelbar zu Gott. Jeder. Wie erkenne ich Gott? Das sind so die Fragen. Wie erkenne ich mich denn selbst in Wahrheit? Und dieses Wort, dieses Gotteswort sagt, du erkennst es, wenn Gott dir deine Schuld vergibt. Du erkennst dich und Gott, wenn du ehrlich bist vor dir und vor ihm. Verabschiede die alten Selbstbilder. Die Selbstbilder, die dir immer wieder sagen, du bist nicht wert, du kannst doch nichts. Hauptsache es merkt keiner, was du eigentlich für eine Flitzpiepe bist. Und verabschiede auch die anderen Selbstbilder, die so toll von dir denken, du bist einfach so großartig und wo du bist, ist immer vorne und du machst immer alles richtig und das ist toll, was du machst. zu erkennen, wir sind, wie wir sind. Und der Herr liebt uns und sucht uns. Sich selbst zu erkennen geht nur, wenn man die Waffen streckt, wenn man aufmacht und wenn man ihn wirklich reinlässt in sein Herz. Und das muss man aushalten können, sich vergeben zu lassen. Das ist manchmal sehr schwer. Dafür muss man nämlich zugeben, dass man was verbockt hat. Und auch die eigenen Gottesbilder verabschieden, die alten, in denen man sich Gott so schön zusammengereimt hatte. Wie geht die Geschichte mit Jeremia weiter? Und das ist, was für mich sehr faszinierend ist an diesem Text. Direkt im Anschluss daran geht Jeremia los und kauft einen Acker. Könnte man sagen, na wunderbar, was geht mich das an, wenn so ein Mann da in Jerusalem sich irgendeinen Acker kauft? Jeremia hatte gesagt, diese Gefangenschaft in Babylon dauert 70 Jahre. Jeremia hatte keine Frau, keine Kinder. Und er sagt, nach 70 Jahren werdet ihr zurückkommen. Und es wird Israel wieder geben und es wird einen Neuanfang geben. Und ich gehe los und ich kaufe jetzt ein Stück Land. Ist das irre? Da ist einer, der glaubt wirklich, was er sagt. Der sagt das nicht nur, sondern der geht danach los und sagt, ich komme ja wieder. In 70 Jahren bin ich wieder hier und dann habe ich ein Stück Acker. Und dann geht er los und kauft sich einen Acker. Ich glaube, dass an Gottes Hand Zukunft ist. Und wenn das dein Glaubensbekenntnis werden kann, in jeder Krise deines Lebens, sei es eine Corona-Krise oder sonst so eine Krise, ich glaube, dass an Gottes Hand Zukunft ist. Dann kannst du einen Acker kaufen oder einen Apfelbaum pflanzen oder eine Urlaubsreise buchen. Ist völlig egal. Aber mach, wer es schwer hat damit unter euch, der soll das mal machen. Einfach nächste Woche einfach eine Blume kaufen oder einen Apfelbaum irgendwo einpflanzen. Ich glaube, dass an Gottes Hand Zukunft ist. Darum geht es in diesem Text. Vertrauen zu wagen nach der Katastrophe. Dass an Gottes Hand Zukunft ist und dass er ein Anfänger ist mit uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.